ARD Sounds.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Herzlich willkommen aus Bordeaux, aus der Stadt, die uns wieder ein Sprint Royal geboten hat, den zweiten von vielleicht nur fünf dieses Jahr bei der Tour de France. Herzlich willkommen zum Tourfunk. Wir treffen uns hier jeden Tag, um über das Wichtige des Tages zu sprechen. Manchmal über auch das, was gestern noch wichtig war, so wie auch heute. Weil natürlich wird uns das Thema Red Bull, Evenepoel, Lipowitz auch heute noch beschäftigen. Wir haben Reaktionen und Einschätzungen. Und wir reden natürlich über das, was hier auf den Straßen von Bordeaux passiert ist. 3 Jahre ist es her, da hat Jasper Philipsen hier gewonnen. Heute gab es wieder einen belgischen Tagessieg und darüber reden wir. Florian Nass, unser Fernsehkommentator, ist da.
Hallo.
ARD-Experte Fabian Wegmann.
Moin Moritz.
Und Holger Gersker, unser Radioreporter, der mit mir jeden Tag ab 14 Uhr übrigens diese Etappe live überträgt als Stream. Also wenn ihr Flo und Fabian nicht hören könnt, weil ihr nicht gucken dürft bei der Arbeit oder wo auch immer, oder ihr auf dem Fahrrad sitzt, dann haben wir in diesem Jahr den Service. Ihr könnt uns auch hören und auch da verpasst ihr nichts, was wichtig ist. Heute war das hier wichtig. Wir nehmen euch mal mit in die Schlussphase, geschildert von Holger beim Tourfunk Live.
Es ist so etwas wie die Sprinter-Weltmeisterschaft, seit in Paris über den Montmartre gefahren wird. Es ist die wichtigste Zielankunft und die Sprinter-Teams haben sich diese Chance nicht entgehen lassen. Es wird ein schnelles Finale geben und eine Mannschaft dominiert jetzt 1800 Meter vor dem Zielstrich. Es ist die Mannschaft des Mannes, der vor 3 Jahren hier an derselben Stelle gewann, Jasper Philipsen aus Belgien, hatte aber gerade so ein bisschen das Problem, auf dem Rad zu bleiben, ist da so ein bisschen aus der Balance geraten, konnte sich gerade so abfangen. Neben ihm und hinter ihm fahren die Rivalen mit Tim Merlier aus Belgien, insbesondere im ersten Sprint dieser Tour de France. In Po hat ihnen Olaf Koy, der Neuling aus den Niederlanden, die lange Nase gezeigt. Da allerdings gab es Stürze in der Sprintvorbereitung. Heute läuft das alles perfekt und sicher ab. Wo ist Max Kanter? Das ist die Frage. Der zweitplatzierte Etappe nach Po hängt aus meiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt 800 Meter vor dem Ziel zu weit zurück. Von da kann er eigentlich nicht mehr nach vorn kommen. Er ist auch ziemlich eingebaut an der 20. Stelle. Das wird nichts mehr, aber Olaf Koy ist da. Olaf Koy ist da, Tim Merlier ist da und Jasper Philipsen ist da und auch Pascal Ackermann. Pascal Ackermann an der 7., 8. Position in diesem Finale. Die Sprintvorbereitung von Mathieu van der Poel für den Belgier Jasper Philipsen, 500 Meter vor dem Ziel. Dann ist Binyam Girmay an der 3. Position, dahinter Tim Merlier und Pascal Ackermann ist 6. Noch 250 Meter, jetzt beginnt der Sprint mit Jasper Philipsen. Philipsen drängelt so ein bisschen und dann kommen auch andere und außerdem Max Kanter von hinten, aber da kommt auch Tim Merlier und das wird ein ganz knappes Finale. Max Kanter liegt vielleicht ein bisschen zu weit zurück. Tim Merlier hat die Führung übernommen. Tim Merlier gewinnt. Tim Merlier gewinnt die Etappe. Max Kanter aus meiner Sicht auf dem 5. Platz, während sich in der Sprintvorbereitung Jasper Philipsen, dem der Weg geebnet wurde, so ein bisschen in ein Scharmützel verstrickt hat mit Binyam Girmay. Und deswegen ist Tim Merlier der Etappensieger hier, der erfahrenste, der älteste oder den Topsprinter, der 33-Jährige. Gewinnt zum 4. Mal in seiner Karriere eine Tour de France-Etappe und das relativ souverän. Er hatte genau das richtige Näschen, nicht zu früh in den Wind zu gehen, wie das andere taten, insbesondere Jasper Philipsen. Max Kanter, der zweite der Etappe nach Po, kam zu spät nach vorn. Das war tatsächlich das Gegenteil davon. Und der dritte im Bunde, den wir im Bild hatten und im Blick hatten, Pascal Ackermann, dem fehlte aus meiner Sicht so ein bisschen die Endgeschwindigkeit in diesem Finale hier in Bordeaux. Wir schauen uns das hier in dem Augenblick nochmal an, um vielleicht zu ergründen, ob Max Kanter 4. oder 5. geworden ist. Die Endgeschwindigkeit war ganz gut, aber es reicht letztlich nicht ganz. Merlier vor dem Norweger Warenschold, dann Binyam Girmay und dann ist er 4. Max Kanter fährt als 4. über den Zielstrich. Das ist natürlich trotz allem wieder ein starkes Resultat.
Absolut. Phil Bauhaus 6., Pascal Ackermann 12. Das ist gut abgerundet. Bevor wir gleich in die Diskussion einsteigen, hören wir erstmal den Tagessieger Tim Merlier, weil der uns ein bisschen was mitgibt über den Charakter dieses Sprints.
I'm like in the casino. They box me away everywhere, say I need to go back to Jasper. And then I got a bit more space, time to give the legs a bit of air. But then in the last like 600 meters again, they were again boxing. So I told to myself, no, you're gonna fight till the finish. And yeah, happy I can take him.
Ja, da kam ziemlich häufig das Wort Boxen drin vor. Flo, wie hast du es empfunden?
Es ging ja dann am Ende nicht um den Sieger. Es hat ein bisschen gedauert auch, bis das
das Classement Provisoire tatsächlich veröffentlicht wurde, weil da geht es ja nicht nur um Platz 1, da geht es ja um die weiteren Platzierungen, weil es ja auch um Punkte geht fürs grüne Trikot. Ja, das hat man auch im Vorfeld, also nicht nur auf den letzten 1000 Metern gesehen, da wurde schon gearbeitet. Auch Max Kanter hat sich da durchgesetzt. Ja. Da war nicht nur eine Touchierung mit den Schultern mit dabei. Interessant war auch dann ziemlich direkt dann vorm Ziel, wie Fernando Gaviria da sich noch eingeschaltet hat auf der rechten Seite an der Bande. Also da gab es schon, aber es waren keine, für mich zumindest, keine groben Fouls, gab keinen Sturz. Das finde ich schon mal das Wichtigste. Ja, ja. Das kann man ja auch durchaus erwarten, weil das einfach so prestigeträchtig ist, hier zu gewinnen in Bordeaux. Zum Glück hat sich das auch dann nicht mehr so gezeigt. Ich kam relativ früh heute ins Ziel und ich dachte, da müssen sie aber noch eine ganze Menge wegräumen hier. Ja, als die Straße da so rechts verschwenkte und so unheimlich. Also als ob alles eine große Baustelle sei. Du bist später abgefahren, Fabian. Aber ich hatte echt ein bisschen Bedenken und fand es dann auch ganz gut. Wir haben heute übrigens auch die alten historischen Bilder gezeigt von 1995 und 97, als Erik Zabel hier gewonnen hat. Da war ja die Ankunft viel, viel breiter. Das ist schon richtig eng. Und dass es dann auch eng wird im Sprint, ist natürlich fast erwartbar. Ja. Ja,
eigentlich hat das Gedränge ungefähr 10 Kilometer vom Ziel angefangen, weil es dann auf die Brücke ja ging, 4,5 Kilometer vor dem Ziel. Und das war ja schon so ein neuralgischer Punkt. Da war das dann, nach der Brücke ging es rechts rum, 90 Grad, und dann wurde es hier mal schmal. Und also es war schon tricky, Fabian.
Ja, absolut. Und also wer eigentlich wieder ganz gut, gute Arbeit gemacht hat, war Cofidis am Anfang. Die waren sehr früh vorne, aber man hat es gesehen hinterher, die waren zu früh vorne. Mhm. Die anderen haben alle viel länger gewartet. Es war so leichter Gegenwind drauf, der war nicht doll, aber es hat wohl anscheinend gereicht, um da alles durcheinander zu bringen. Denn auch für Philipsen, also Van der Poel musste den Sprint, ich glaube bei 700 war er schon im Wind, und das war einfach ein bisschen zu früh für Van der Poel. Da konnte er die Geschwindigkeit nicht hoch genug halten. Dann kam Gaviria von der rechten Seite, dann hat er sich mit dem so ein bisschen gebettelt und die haben an Geschwindigkeit verloren. Und dadurch kamen eigentlich alle von hinten wieder nach vorne gespült, denn kurz vor Ziel, oder also das waren ja bei 300 Meter, war Mellier noch ganz schön, wie gesagt, eingeboxt, also der war hinten drin. Vereskjol war vor ihm, der hat im Grunde den Weg dann erstmal frei gemacht. Es gab so ein kleines Gedränge, als Mellier links rausgegangen ist, der ist nämlich auch von ganz rechts, einmal nach ganz links rüber und wieder rechts rüber. Hat keinen berührt, keinen gehindert, aber Godon hat sich so ein bisschen erschrocken. Der ist dann, ich glaube, aus der Pedale raus oder hat sich auf jeden Fall bei Max Kanter nämlich ganz schön aufgehängt. Und Max Kanter wäre mit Sicherheit noch weiter vorne gewesen, wenn die sich da nicht ins Gedränge gekommen wären. Aber es war diese Spülmaschine. Und das Problem ist einfach, das, was Flo vorhin auch schon gesagt hat, früher war das ein Sprint Royal, breite Straße, puff, ging es geradeaus hier die letzten 4 Kilometer rein. Und das ist jetzt nicht mehr so. Deswegen waren wir auch die letzten Jahre oft nicht hier, weil ganz viele Baumaßnahmen hier stattgefunden haben. Es wurde viel gemacht. Und die Straße ist jetzt halt nur noch 2 Spuren breit. Und das macht es dann natürlich ein ganzes Stück schwieriger alles.
Wir hören mal Max Kanter, bester Deutscher, heute auf Platz 4.
Ja, wir waren einen Ticken zu weit hinten, hatten eigentlich gar keinen richtigen Platz. Wir waren alle noch zusammen, aber irgendwie ging die Lücke nicht so richtig auf. Und in den letzten 500 Metern habe ich halt gesagt, okay, ich muss da links rüber, weil ich wusste, dass die Kurve leicht nach rechts geht. Und dann bin ich halt bei 400 losgefahren, wusste, dass es viel zu früh sein wird, aber besser noch ein Resultat irgendwie zu holen, als gar nicht dabei zu sein.
Sagt er. Nach dem zweiten Sprint und vor dem dritten, der morgen auch gleich kommt, und man, also jetzt mal abgesehen von Positionierungskämpfen, dass die Form stimmt, die Beine sind da und er ist einer der Besten, das muss man sagen.
Ja, am ersten Sprint hat ein bisschen das Timing gefehlt bei mir. Heute war das Timing im Leadout nicht ganz perfekt, aber so ist es halt manchmal. Manchmal muss halt alles zusammenkommen, um hier eine Etappe zu gewinnen. Ich meine, das ist das beste Peloton im Sprint, was man hier haben kann. Da muss halt alles zusammenkommen, um hier eine Etappe zu gewinnen. Ja, wir müssen halt das Finale heute analysieren. Die Fehler, die wir heute gemacht haben, dürfen nicht wieder passieren. Und wir müssen halt schaffen, dass wir einfach unser Leadout fahren können, sodass wir halt freie Fahrt haben, so wie bei der ersten Etappe.
Wir haben heute übrigens mit seinem Jugendtrainer telefoniert vom RSC Cottbus, mit Rainer Gatzke. Der hat Max Kanter im Alter von 16 Jahren übernommen. Und hat gesagt, er war früher ein Allrounder. Der kam auch gut die Berge hoch. Er hat aber mittlerweile auch körperlich einfach zugelegt. Und ich habe ihn natürlich auch danach gefragt, bei uns live dann im ersten, was erwarten Sie von ihm? Der Mann ist in den Mitte der 70er, macht seit 40 Jahren Trainer, hat auch Lennart Gemner begleitet, Maximilian Levy und viele andere Talente entwickelt. Und er sagt, der ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Ja, dazu zählt ja nicht nur schnelle Beine und so weiter, sondern auch den Überblick zu behalten und sich durchzusetzen. Er traut ihm diesen Tour de France-Etappensieg zu. Das wollte ich damit vor allem sagen.
Ja, es ist die Konstanz, die ihn auszeichnet. Wir hatten das ganz am Anfang, als wir über die Chancen der drei deutschen Sprinter gesprochen haben, da hatte ich jetzt, glaube ich, schon mal gesagt, dass er im Prinzip, wenn man sich alle Rennen anguckt, er wird selten mal schlechter als Sechster. Er gewinnt natürlich auch nicht so oft, aber er ist immer irgendwie dabei, was er auch gerade gesagt hat, dann sprinte ich eben los, um irgendein Ergebnis zu machen. Wenn man sich anschaut, Olaf Koi war, glaube ich, der Meister, um viel zu früh im Wind zu sein und ganz alleine, der heute 23. geworden ist.
Das passiert
ihm nicht.
Das sieht man übrigens auch, wie schnell das geht, ne? Ja. Dass jemand, den man auf der Rechnung hat, weil er natürlich den letzten Sprint gewonnen hat, ist er plötzlich weg. Tim Merlier hat man irgendwie dann auch nicht mehr gesehen und plötzlich ist er aber innerhalb von Sekundenbruchteilen plötzlich wieder da. Das ist für mich auch irgendwie das Faszinierende an so einem Massensprint, ja, dass dir auch teilweise eine gute Vorbereitung nichts bringen muss, zwingend.
Ja. Aber das ist nämlich auch sehr gut für so ein grünes Trikot, wenn man immer vorne dabei ist, wenn man nie null Punkte hat, sondern immer wieder Punkte sammelt, dann bleibt man da auch da vorne. Das sehen wir jetzt, er ist jetzt Dritter, glaube ich, ne? Ja. Kurz hinter Gimay. Wir sind noch alle sehr eng beieinander, aber wir wissen ja auch, wie wichtig das ist, da vorne zu bleiben, wie schnell kann mal einer ausfallen da vorne. Das ist schon ganz gut, was er da macht. Er, auf jeden Fall, jeden Zwischensprint holt er Punkte, er ist immer dabei. Das war ganz gut.
Ich fürchte, es sind zu wenige klassische Sprints, um Mats Pedersen abzufangen. Jetzt kommen nur noch drei. Das sind 210 Punkte im Optimalfall. Das wird nicht funktionieren. Dem muss was passieren und der wird auch unterwegs immer wieder punkten. Er hat heute sogar unter den besten Sprintern den Zwischensprint für sich entschieden.
Das meine ich ja. Also ich glaube nicht, dass er stärker ist als der, aber wenn er auf Platz 2 bleibt, dann gibt es immer eine Möglichkeit.
Mhm. Ja, ist es nicht sein Hauptaugenmerk, hat er eben auch verraten, aber sie versuchen natürlich unterwegs immer wieder zu punkten.
Genau, weil er macht das ja. Er fährt ja konsequent drauf. Also das ist ja schon, auch wenn es nicht der Hauptaugenmerk ist, er hat die anderen alle schon mal abgehängt in so einem Zwischensprint. Also er hält da schon richtig rein und sammelt die Punkte.
Wir können ja mal schon mal ein bisschen auf morgen gucken, Flo. Ich erinnere mich an vor die Tour, die Etappe, die morgen kommt. Das war die, von der du am meisten geschwärmt hast.
Das stimmt.
Wieder mit dem Sprintfinale, um erstmal das Sportliche abzudecken. Wie nah ist denn Max Kanter dran, um vielleicht schon bei dieser Tour einen Sprint zu gewinnen?
Ja klar, ich meine, wenn du Zweiter, Vierter wirst, bist du natürlich nah dran. Er wird wahrscheinlich nie der sein, den man als erstes nennt. Ich habe heute auch wieder kolossal daneben gelegen, habe die Bierwette gegen Fabio verloren.
Danke nochmal.
Ja, gibt es nachher 0,5.
Hast du zuerst Tim Merlier oder?
Ja.
Mehr
ja.
Bier? Oder?
Ja, gegen Jasper Philipsen.
Mehr Bier durch mehr Bier.
Also Philipsen habe ich
vielen
jetzt.
Vielen Dank,
Philipsen nehme ich jetzt wahrscheinlich raus aus meiner ersten Anwärterliste. Ja. Ja. Ja, weil momentan bringt er das nicht da. Ja, man muss ihn. Die Frage war nach Max Kanter. Kann er Bergerac gewinnen wie einst Marcel Kittel? Nein, jetzt da ist er nicht ganz oben auf der Liste, aber dass man ihn auf die Top 3 tippen kann, da bin ich voll dabei.
Ja. Ich bin nicht so sicher, ob ihm die Ankunft entgegenkommt. 92 Grad Kurven auf den letzten 1200 Metern. Ich glaube, ihm fehlt so ein bisschen der Kick, der Antritt. Also wenn er da irgendwo abbremsen muss und nicht die Kurve in Fullspeed fahren kann, wird es, glaube ich, schwer. Sie brauchen wirklich eine sehr pfiffige Positionierung.
Aber da siehst du mal, wie unterschiedlich Massensprints sein können. Auch Po war komplett anders im Vergleich zu heute. Mhm. Heute 4 Kilometer quasi geradeaus, ja, mit so einem leichten Bogen rechts und mal runter unter der Brücke. Aber das kannst du ja mit Po nicht vergleichen und Bergerac kannst du erst recht nicht damit vergleichen. Wir reden über Massensprint, aber trotzdem über ganz verschiedene Begebenheiten vor Ort.
Aber was er kann, ist sich durchboxen. Also oder durchboxen, auf jeden Fall behaupten. Also das haben wir heute gesehen im Finale, da war er mal ein paar Mal ganz schön gut dabei. Alles fair, alles geradeaus, aber wenn der ein Hinterrad hat, dann kann er es gut verteidigen.
Ist dann in so einem Finale wie morgen, wo es dann noch 2 Kurven gibt, die Positionierung umso wichtiger, also noch wichtiger als wie heute?
Ja klar, weil wenn du da einmal falsch positioniert bist, einmal zu viel bremsen musst, dann bist du weg. Heute haben wir gesehen, Merlier war nie die ganze Zeit perfekt positioniert. Der kam von irgendwo, war dann wirklich 300 Meter vor Ziel, hat man gesagt, da kommt der nie im Leben raus. Und auf einmal findet er die Lücke und kommt dann raus. Denn durch die Kurven wird es sich auf jeden Fall lang ziehen, ja, dann ist es nicht so gebündelt, so kompakt das Feld. Und dann brauchst du einen viel weiteren Weg nach vorne. So war es immer, war die Position zwar nicht gut, aber er war nie weit weg von der Spitze, Merlier.
Ja, kommen wir mal zum topografischen und zum touristischen Teil dieser Etappe morgen.
Ja.
Du schwärmst immer.
Also normalerweise.
Ihr seht Florian jetzt quasi grinsen.
Du müsstest eigentlich morgen in die Fernsehübertragung einblenden, Dauerwerbesendung. Das gab es früher so bei Privatsendern. Ja, Dauerwerbesendung. Weil eigentlich könnte der Tourismusverband der Dordogne das übernehmen. Das wird einfach optisch ein Highlight. Nicht alle Sehenswürdigkeiten werden wir sehen, da gibt es nämlich auch die Höhlen von Lascaux, die sehen wir vielleicht in kleinen Einspielern, aber das ist wirklich toll, die Straßen, die Streckenführung. Wir sind diese Strecke ja schon mal gefahren. Wirklich exakt die gleiche Streckenführung damals. Also deswegen erinnere ich mich auch so dran. Es ist jetzt nicht nur die Kenntnis, weil ich mir den Straßenatlas angeschaut habe und die Sehenswürdigkeiten mir vorbereitet haben schriftlich, sondern ich habe es vor Augen. Und dazu kommen eben auch dann auch die Witterungsbedingungen. Das werden tolle Bilder.
Ja, freue ich mich sehr drauf. Ab wann morgen? Ab
14 Uhr.
14 Uhr.
Ab 14 Uhr im live ja. im ersten
Jahr. Wenn ihr nicht gucken könnt, wisst ihr, ab 14 Uhr habt ihr auch den Livestream zu hören.
Ihr werdet das ja beschreiben dann. Ne?
Ja, wir werden es natürlich beschreiben. Schön all die schönen Kirchen und die Bäume und die Flüsse und die Brücken. Da könnt ihr euch drauf freuen. Bilder
ich gehe in die Höhle.
Du gehst in die da dürfte es ungefähr 10 bis 15 Grad wärmer kühler sein als hier. Lass uns bitte nochmal über das sprechen, was rund um das deutsche Team Red Bull passiert ist. Und da ist was passiert. Wir haben das gestern nicht aufgreifen können, weil das wahrscheinlich während unserer Aufnahme oder kurz danach passierte, dass Remco Evenepoel vor ein paar Mikros getreten ist und sich darüber beschwert hat, dass Florian Lipowitz ihm nicht geholfen hätte im Finale dieser schweren Pyrenäen-Etappe. Das hat natürlich erstmal hohe Wellen geschlagen, weil seit Monaten versucht Red Bull dieses Bild zu zeichnen. Das ist eine Doppelspitze, die beiden harmonieren miteinander. Die beiden selber haben auch immer gesagt, sie verstehen sich gut. Und dann kommt der eine hin und stellt sich vor die Kameras und kritisiert den anderen. Das ist natürlich in vielen Augen ein absolutes No-Go, finde ich auch. Das gehört sich einfach nicht. Und Michael Ostermann, den kennt ihr aus diesem Podcast, der war heute Vormittag mal bei den Bussen am Start und hat das Geschehen dort beobachtet, rund um den Red Bull-Bus, was da so los ist.
Ja, die Stimmung am Bus heute Morgen war natürlich sehr aufgeregt, vor allen Dingen, weil viele Journalistinnen, Journalisten, Kamerateams rund um den Bus standen zunächst einmal. Dann kam Zach Dempster, der sportliche Leiter, aus dem Bus und hat ein paar Fragen beantwortet mit dem Tenor, den ja auch Ralf Denk gestern Abend dann schon angeschlagen hat, der Teammanager. Alles geklärt, wir haben abends zusammengesessen, haben es geklärt. Die Aussage von Remco Evenepoel sei im Eifer des Gefechts gefallen. Was man aber sagen kann, ist, wenn man am Bus gestanden hat und dann kamen sie raus, Remco zuerst mit einem strahlenden Lächeln und dann standen die Fans da, Kinder, die Autogramme wollten, Selfies hat er gemacht und er ist halt der große Star, denn dann kommt Florian Lipowitz aus dem Bus und kann unbehelligt auf sein Rad steigen. Niemand möchte von ihm ein Autogramm oder ein Selfie und dann sind die zum Start geradelt. Also insgesamt halt, wir spielen das runter, es ist nicht so wichtig.
Ist es wirklich nicht so wichtig, Flo?
Natürlich ist es wichtig. Es bringt ja Unruhe rein. Und es war nicht im Eifer des Gefechts geäußert, sondern es war durchaus mit Abstand. Also wir reden ja über emotional geführte Interviews nach der Ziellinie. Dann würde ich sagen, okay, das ist Eifer des Gefechts. Er hatte Zeit. Es dauerte eine ganze Weile. Er hat das übrigens geäußert bei seinem Heimatsender, bei Sportza, belgischer, vor allem im Radsport, sehr stark vertretener Sender. Ich glaube schon, dass er sehr wohl wusste, was er da tut und was er da sagt. Und dass das Unruhe bringt, das muss er wissen mit seiner Erfahrenheit. Was wir allerdings wissen, natürlich, Remco Evenepoel ist ein hochemotionaler Radsportler. Und zwar auf dem Rad und offensichtlich aber auch an dem Mikrofon. Ich fand ganz gut, wie Red Bull Borans Grohe das dann heute moderiert hat, beziehungsweise auch Fragen zugelassen hat. Das hat ja Michael eben auch beschrieben. Ja, sie haben sich ja dann auch gestellt, es wurden Fragen beantwortet. Das hat ja auch Florian Lipowitz gesagt, dass man sich darüber ausgetauscht hat. Aber es ist natürlich völlig unnötig, das so anzufeuern. Denn letztendlich die Bilder, die wir gestern gesehen haben von Remco Evenepoel, waren ja vor allem optisch der Vorwurf an Paul Sexas, fahr doch mal mit und so weiter. Daraus dann eine teaminterne Geschichte zu machen, das ist sein Problem. Das ist das Problem von Remco Evenepoel und dann muss das Team darauf reagieren. Völlig ohne Not, für meine Begriffe.
Vor allem ja öffentlich, das ist ja das Detail.
Das ist der Punkt.
Ne? Also ja, nicht intern kann man ja so, du bist...
Nee, aber vielleicht hat er es auch absichtlich gemacht.
Ja, das hat Flo ja schon gesagt, der Mann weiß ja genau, was er tut, das ist ja ein Profi.
Genau, und vielleicht haben sie es schon oft genug besprochen und er hat das Gefühl, das kommt nicht an und hat gesagt, jetzt hau ich den mal raus, dann müssen wir darüber sprechen und dann wird auch darüber gesprochen. Aber ich glaube trotzdem, da ändert sich jetzt nichts dran. Also das ist... Das ist ganz klar, warum wer was gemacht hat und wer was wollte. Er will auf jeden Fall nochmal eine gute Platzierung haben, bevor es in die letzte Woche geht, weil da wird er nicht mehr in die Top 3 reinfahren können. Das hat er gestern nochmal außer dem Zeitfahren dann, aber er wollte die paar Sekunden noch holen, will vielleicht im Gesamtklassement auch auf Platz 3 stehen. Das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied, ne? Ob ich jetzt auf Platz 4 oder 5 im Gesamtklassement stehe, auch wenn es nur eine Momentaufnahme ist. oder auch, ob ich auf Platz 3 bin. Ja, und Florian Lippowitz kann ich auch verstehen, dass der nicht einen Kilometer einen Sprint anzieht, weil wenn er das macht, dann kann es halt durchaus sein, dass er dann abgehängt wird und nochmal 10 Sekunden aufgebrummt kriegt. Und die will er natürlich auch nicht verlieren.
Wenn man sich dieses ganze Interview anguckt oder sich durchliest, dann ist das, was Remco Evenepoel sagt, ziemlich das Gegenteil von dem, was du aus seiner sportlichen Leistung liest, weil er sagt ja im Prinzip, ich war am Berg super stark, ich bin halt mein Tempo gefahren, ich hätte locker, also wenn ich es gewollt hätte, aber ich habe diesen Abstand gelassen, weil ich genau wusste, lieber mein Tempo nicht überziehen, ich komme am Berg runter dann wieder ran. Und ich glaube, er sieht sich klar als Kapitän, das ist sein Selbstverständnis. Diese kleine Äußerung, also Katalonien-Rundfahrt habe ich jetzt für den gemacht, aber jetzt ist hier Tour de France, da fährt er für mich. Und dann ist natürlich noch ein kleiner entscheidender Faktor für mich, um die ganze Teamhygiene zu verstehen, wen kritisiert er eigentlich? Kritisiert er Florian Lippowitz oder kritisiert er eine mögliche Anweisung des sportlichen Leiters? Flo, pass auf, also nicht Flo hier, sondern Florian Lippowitz, wir machen jetzt nichts, schon dich, hier ist nichts mehr gut zu machen heute, fahr einfach nur hinterher, geh nicht mit durch. Und dann hat sich Florian Lippowitz möglicherweise einfach daran gehalten, was ihm Patsche Wieler gesagt hat.
Das meinte ich ja mit dem, er ist intelligent, deswegen hat er es ja rausgehauen. Und zwar auch erst nicht im Ziel, sondern erst nach dem Ziel, nach der Dopingkontrolle, dass darüber gesprochen werden muss, das hatte ich ja eingangs. Also es gibt zwei Dinge, hatte ich genannt. Ne? Und also, dass er einmal das öffentlich anspricht, damit die Diskussion auch im Team entbrennt und dass sie ihm auch vielleicht zuhören und nicht einfach nur sagen, ja, das machen wir schon so. Vielleicht, und dann will er halt natürlich auch, er will Rennen gewinnen, ne? Und er wollte nach vorne fahren, aber ganz nach vorne wäre er sowieso nicht gekommen.
Ja, und das ist aber was du ja vorhin auch schon mal gesagt hattest, Holger. Also man kann natürlich andersrum auch die Frage stellen, warum ist er denn überhaupt nach vorne gefahren? Vorne war doch Lippowitz mit Sexas und Del Toro. Warum hat er die Lücke überhaupt geschlossen? Und hat
er selber. Also warum ist er nicht nur mitgefahren, ne? Mit Ayuso? Warum hat er selber Ayuso zu Lippo? Auch das kann man umgekehrt ihm natürlich sagen. Du hast ja auch mal irgendwo einmal gegen deinen Freund gefahren. Und
bei Lidl Trek ist es ja ähnlich. Die sind auch zusammengefahren. Da ist auch, hat keiner mehr als der andere gemacht. Also die haben natürlich auch alle gesehen, oh, da ist Remco dabei. Und jedes Mal, wenn Remco nach vorne gegangen ist, ist es mal so richtig schnell geworden. Und dann dachten die, ja, lass den mal weitermachen, dann schonen wir uns. Ne, der hält das die ganze Zeit auf 40 Sekunden. Im Endeffekt, für die ist das ja alle aufgegangen. Paul Sachsen macht natürlich auch nichts, wenn zwei von Red Bull Bora ans Grohe dabei sind und zwei noch von Lidl, dann würde ich an seiner Stelle auch nicht alles raushauen. Vor allen Dingen, wenn ich weiß, ich bin am Berg vielleicht ja auch stärker als die noch.
Mhm. Ja, ich glaube, das Thema ist nicht abgehakt. Das kann man, glaube ich, sagen. Wenn der nächste große Berg kommt, dann stellt sich die Frage wieder, wer ist jetzt der Stärkere? Für wen wird gefahren? Wer muss sich wem beugen?
Na gut, wenn die Bergankunft oben am Tourmalet gewesen wäre, dann wäre es ja jetzt schon noch ziemlich klar gewesen. Oder
ja,
aber ganz klar auch noch nicht, weil das waren noch 20 Sekunden.
Ne? Aber Evenepoel sagt ja, er hat ja auch nicht alles investiert, weil er eben genau wusste, ich darf jetzt nicht überpacen.
Er sagt es. Genau, ja. Also es wäre mir auch neu, dass eine Tour de France bergab entschieden wird, meistens doch bergauf. Also ja, und da hat für mich Florian Lippowitz den stärkeren Eindruck hinterlassen. Aber da reden wir ohnehin nach den Kräfteverhältnissen um die Podiumsplatzierung, ne? Und nicht um den
Gesamt. Aber wie sollen denn, ich meine, bei Lidl Trek ist es ja genauso. Also die lassen auch beide auf jeden Fall noch drin. Wie das intern da ist, weiß man ja auch nicht. Wie Ayuso dazu steht, dass Skelmose da noch mit dabei ist. Der hätte ja auch vielleicht, wenn Ayuso der einzige, alleinige Kapitän wäre, hätten sie ja auch Skelmose nach vorne schicken können und sagen können, du musst jetzt die nächsten 10 Kilometer mal richtig das Loch jetzt zubrummen. Haben sie ja auch nicht gemacht. Die wollen auch noch beide Kapitäne vorne behalten und beide Optionen halt noch dabei.
Mir fehlt momentan die Fantasie. Wir gehen ja erst einmal ins Zentralmassiv. Das ist sicherlich eher Remco Evenepoel-Terrain, Léoran, die diese Bergankunft am Dienstag, da war er Dritter beim letzten Mal, als Vingegaard gewonnen hat. Normalerweise ist das Terrain, wo man mal sagen kann, pass mal auf, wir versuchen mal wechselweise was in diesem Gelände gegen die Ayuso und Del Toro und vielleicht auch Sexas. Aber momentan sehe ich nicht, wie da eine gute Abstimmung zwischen den beiden funktionieren kann. Und das ist das, was sie diesen Graben, den sie aufgemacht haben. Und das andere, was definitiv, die geht nicht mehr in die Flasche. Wir werden sie aufmerksamst beobachten. Also dass jetzt jede Bewegung, jeder kleine, die fahren hintereinander und nicht nebeneinander, reden nicht miteinander. Alles sowas beobachtet man jetzt plötzlich, was vorher Lappalien waren. Das hat Remco Evenepoel diesem Team eingebrockt. Ob jetzt mit Absicht oder so ganz mal so nebenbei. Keine Ahnung, aber damit muss er jetzt auch selber klarkommen.
Wir hören die beiden mal. Wir haben nämlich mit beiden gesprochen. Bernd Arnold im Gespräch mit Florian Lipowitz.
Ja, wir haben gestern im Bus dann nochmal miteinander geredet. Ich glaube, es ist alles geklärt. Und am Ende war es ein super harter Tag. Und wir können zufrieden sein mit der Performance. Und genau, ich glaube, die Stimmung ist gut. Und ich glaube, jeder ist auch froh, dass wir heute hoffentlich einen ruhigeren Tag haben, aber ich würde da jetzt nicht so viel Wert drauf legen.
Zwei Spitzen, kann das überhaupt funktionieren?
Ja, definitiv. Am Ende sind wir noch immer am Anfang von der Tour. Die Alpen und so weiter, die kommen ja noch alle. Deshalb kann das definitiv funktionieren und am Ende ist noch lang und man muss sturzfrei und gesund durchkommen und ich glaube, da kann man einfach den Druck von den Fahrern nehmen und ich bin ganz happy mit der Situation.
Das sagt Florian Lipowitz und das hier sagt Remco Evenepoel.
Everybody has his own strengths, so you want to play that out.
Jeder von uns beiden hat seine eigenen Stärken. Wir versuchen alle unser Bestes zu geben, müssen uns aber dabei bestmöglich unterstützen auf dem schnellstmöglichen Weg zur Ziellinie. Es ist alles gesagt. Jetzt müssen wir nach vorne schauen.
The past is in the past and now we only have to look forward.
Zwischen den Zahlen könnte man noch lesen, hat es nicht so richtig abgehakt, ne? Weil irgendwie war noch der Halbsatz schon noch dabei. Wir müssen uns so schnell wie möglich
unterstützen. Am Anfang ja, da hat es so gemacht. Aber hinterher sagt er, aber das ist jetzt Vergangenheit und jetzt müssen wir nach vorne gucken.
Ja.
Also vielleicht hat sich es auch alles geklärt.
Ja, mal gucken. Wir können ja auch vieles gar nicht beurteilen, muss man auch mal sagen. Wir kriegen ja auch nicht alles mit und auch was die Funksprüche angeht während der Etappe.
Die Sprachbarriere war glaube ich, gestern auch noch. Ich habe das heute auch wieder gemerkt. Ich habe diese ganzen flämischen Zeitungen versucht zu übersetzen durch die KI. Und eine Schlussfolgerung, ich glaube, bei Het Laatste Nieuws, der letzte Satz war, um das alles zusammenzufassen, da hat die KI, glaube ich, leicht versagt. Oder wir sehen alles komplett anders, war die Zusammenfassung, Evenepoel ist scharf auf Lipowitz.
Ja, damit ist alles gesagt.
Könnt ihr die ja nehmen.
So, auf morgen haben wir geguckt. Zum Ende, kennt ihr ja, kommt noch unsere Quizfrage. Wir sind ja hier in Bordeaux und wenn wir ein Stück weiter Richtung Osten fahren, dann kommen wir in die herrlichen Weingebiete. Das ist wirklich ganz toll. Zum Beispiel nach Saint-Emilion. Dort ist zweimal ein Einzelfallfahren zu Ende gegangen. Wout van Aert hat vor 5 Jahren gewonnen. Wann war das erste Mal und wessen Stern ist dort aufgegangen?
Der Stern von Jan Ulrich im Jahr 1996. Und man hatte das Gefühl, ja, da geht nicht nur ein Stern auf, der kann auch schon gewinnen. Und ich sage ganz ehrlich, er hätte auch schon gewinnen können. Ja. Aber Bjarne Riis hat es am Ende dann gemacht. Ja. Schade.
Aber er hat das Zeitfahren gewonnen. Das war sein erster Etappensieg und das war 96. Und 20 Jahre später ist dieser... Nee, 10 Jahre später, ist ja irre. 10 Jahre später ist dieser Stern auch schon wieder untergegangen, am 30.06.2006. Wir haben oft drüber gesprochen, möchte euch aber darauf hinweisen, dass es einen Podcast gibt vom WDR, Zeitzeichen. Darin geht es nochmal um Jan Ulrich, seinen Tourtriumph und den Absturz eines deutschen Idols. Das war am 30. Juni 2006 und diesen Podcast WDR Zeitzeichen findet ihr natürlich auch bei ARD Sounds. Genauso wie Jan Ulrich, Held auf Zeit. Ein Podcast über das ganze Leben von Jan Ulrich, der ist schon 4 Jahre alt, aber steht natürlich zeitlos immer noch für sich. Das Auf und Ab von Jan Ulrich, auch diesen Podcast bekommt ihr in ARD Sounds und die Links packen wir euch nochmal in die Shownotes. So, das war's für heute. Dann sehen wir uns morgen wieder und sprechen über den nächsten Massensprint. Wahrscheinlich.
Ich gehe davon aus.
Ab 14 Uhr am 1. und hier.
Tourfunk live. Die Tour de France. Alle Etappen live hören.
Da kommt der und er schafft es. Pogacar ist oben, hat den Galibier bezwungen. Und jetzt Florian Lipowitz, da kommt schon. Und Sturz von Tadej Pogacar. Und erbarmungslos tickt die Zeit. Sie kommen zu spät, es gibt einen Ausreißererfolg. Es ist nicht zu fassen.
Tourfunk live, die Tour de France. Alle Etappen live hören. Jeden Tag ab 14 Uhr.